NDR Info. Echo des Tages.
Wie wollen die Ermittlungsbehörden die Aktivitäten der Rechtsterroristen aufklären? Darüber haben sie heute in Karlsruhe informiert. Wir berichten gleich darüber. Und in Magdeburg haben in diesem Zusammenhang Vertreter von Bund und Ländern über ein mögliches NPD-Verbot beraten. Auch dazu gleich mehr und zu diesem Thema der Kommentar im Echo des Tages. Wir berichten außerdem über das weitere Vorgehen der EU gegen den Iran und den Besuch von US-Außenministerin Clinton in Birma. Am Mikrofon ist Dirk Müller. Guten Abend. Anfangs war nur von einem Trio die Rede. Doch längst ist klar, die drei, die mutmaßlich für die rassistisch motivierten Morde an 9 Migranten und einer Polizistin verantwortlich sind, waren gut vernetzt, hatten mehrere Helfer. Und es gibt offenbar enge Verflechtungen mit der rechtsextremen NPD. Viele Fragen bleiben aber weiter offen. Das wurde deutlicher, als heute Generalbundesanwalt Range und der Chef des Bundeskriminalamtes Zierke über den Stand ihrer Ermittlungen informierten. Range hofft nun, dass mit einem Hilfeaufruf an die Öffentlichkeit mehr Licht ins braune Dunkel kommt.
Wir erwarten uns von diesem Schritt in die Öffentlichkeit Ermittlungsansätze aus der Bevölkerung. Spuren, die uns ansonsten verborgen bleiben könnten.
Viel Neues gab es nämlich an Ermittlungsergebnissen nicht zu berichten. Nur rund 250 Hinweise liegen den Ermittlern vor. Jetzt soll eine Öffentlichkeitsfahndung helfen, weitere Helfer und Unterstützer des NSU-Trios ausfindig zu machen. BKA-Präsident Jörg Zierke.
Wie groß der Kreis der Unterstützer letztendlich sein wird, werden die weiterhin mit Hochdruck betriebenen Ermittlungen zeigen.
Mit einem Fahndungsplakat, wie man es aus der Zeit der RAF kennt, wollen die Ermittler wissen, wo sind die drei von der Zwickauer Zelle, Zschäpe, Mundlos und Bönhardt aufgefallen? Wo haben sie Fahrzeuge angemietet? Auch private Vermieter sollen sich melden. Wer weiß was über die Dreierbande seit 1998? Möglicherweise haben sie noch weitere Straftaten begangen. BKA-Präsident Jörg Zierke.
Auch gibt es Anhaltspunkte dafür, dass es Phasen gab, in denen die Untergetauchten ganz normal am Leben teilgenommen haben. Zum Beispiel, wenn sie in einigen Jahren mehrfach auf Campingplätzen auch an der Ostsee gewesen sind. Auch wissen wir, dass sie für die Vorbereitung und die Durchführung ihrer Straftaten unter falschen Personalien Kraftfahrzeuge, Pkw und Wohnmobile angemietet und zur Tatausführung auch Fahrräder genutzt haben.
Für Hinweise hat das BKA eine kostenlose Hotline geschaltet. Weitere Infos gibt's unter bka.de. Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden. Es gibt eine Belohnung in Höhe von 300.000 Euro. Mehrfach betonten Range und Zierke, mit welchem Hochdruck ihre Behörden jetzt in Zusammenarbeit mit den Ländern die Aufklärung betreiben. Kritik an der bisherigen Ermittlungstätigkeit ließen weder Zierke noch Generalbundesanwalt Range gelten. Die kriminaltechnische Untersuchung der Asservate aus dem verbrannten Wohnmobil und dem gesprengten Zwickauer Haus dauere an. 2500 Asservate sind zu untersuchen. Das Mördertrio sei planvoll und zielgerichtet vorgegangen, habe nichts dem Zufall überlassen. Tatvorbereitungsskizzen von ihnen belegten dies. Auch der Polizistinnenmord in Heilbronn sei kein Zufall gewesen, auch wenn man die Hintergründe noch nicht kenne. Mehr Fragen als Antworten auch zur zahlenmäßigen Größe des NSU. Generalbundesanwalt Range.
Ich kann nur sagen, dass wir die genannten Personen in Haft haben, dass wir darüber hinaus eine gute Handvoll weiterer Personen im Visier haben. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen.
Und es gebe persönliche Beziehungen zwischen dem zuletzt verhafteten NPD-Funktionär Wohlleben und den Nazi-Terroristen. BKA-Chef Zierke.
Wir werden, davon bin ich überzeugt, noch weitere Beziehungen zur NPD entdecken.
BKA-Chef Zierke im Beitrag von Bernd Wolf aus Karlsruhe. Es gibt also offenbar eine Reihe von Verbindungen zwischen den Beteiligten an der Mordserie und der rechtsextremen NPD. Das liefert weiteren Stoff für die politische Debatte über ein neues NPD-Verbotsverfahren. Beschlossen ist noch nichts, beraten wird aber längst. Zum Beispiel bei einem Arbeitstreffen von Bund- und Länderexperten in Magdeburg. Dort wurde die Innenministerkonferenz vorbereitet, die nächste Woche das Thema bearbeitet. Aus Magdeburg berichtet Stefan Schulz.
Nach der Neonazi-Mordserie hat sich der Blick vieler Politiker auf die NPD verändert. Die Chancen für ein erfolgreiches NPD-Verbotsverfahren seien so gut wie nie zuvor, sagt Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht.
Ein namhafter Professor der Universität Halle hat vor kurzem in einem Interview gesagt, das Verbot einer solchen Partei würde zu einer Schönwetterdemokratie führen. Ich habe mir diesen Begriff genau gemerkt, weil man dann die Parteien ausgrenzen würde, die eben gegen das schöne Wetter wären. So muss man es ja wohl werten. Und zwischenzeitlich sind wir etwas von Ereignissen eingeholt worden, die Sie alle kennen. Dass es eine Terrorzelle mit Unterstützern gibt, die über 10 Jahre hinweg mehrere Menschen ermordet haben. Und es gibt mittlerweile wohl auch Ermittlungsergebnisse des Generalbundesanwalts, dass es NPD-Mitglieder gibt und auch einen NPD-Funktionär, der wohl zu dem Unterstützerkreis dieses Trios zählen könnte.
Wenn NPD-Mitglieder tatsächlich die Terrorzelle unterstützt haben sollten, dann könnte in Karlsruhe der Nachweis geführt werden, dass die rechtsextreme Partei aktiv an der Abschaffung der Demokratie arbeite. Ein Verbot der NPD sei dann unumgänglich, so der Innenminister aus Sachsen-Anhalt.
Wenn sich wirklich Tatsachen ergeben, dass Verbindungen bestehen zwischen der Terrorzelle und der NPD, dann gehört so eine Partei verboten, weil eine Demokratie es nicht zulassen kann, dass sich eine Partei zur Umsetzung ihrer Ziele des Terrors bedient.
Sachsen-Anhalts Innenminister, der früher als Staatsanwalt gearbeitet hat, spricht sich auch für die Abschaltung aller V-Leute in der NPD aus. Denn V-Leute gelten als große Hürde für ein neues NPD-Verbotsverfahren.
Aus Bund und Ländern mehren sich also die Stimmen für einen neuen Anlauf zu einem NPD-Verbot. Ein neuer Versuch könnte bessere Aussichten auf Erfolg haben, meint auch Paul Elmar Jüris in seinem Kommentar.
Endlich wird die Gefahr von rechts ernst genommen, endlich kommen die Ermittlungen in Gang und endlich wird durch eine öffentliche Fahndung allen klar, dass über ein Jahrzehnt lang ein rechtsextremistisches Terrornetzwerk in Deutschland sein Unwesen trieb. Jetzt klappt auch die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern, zwischen Polizei und Verfassungsschutz. Wenn die rechte Gefahr bisher unterschätzt wurde, liegt das nicht an der föderalen Struktur, sondern im Bund und in den Ländern konnte oder wollte sich niemand vorstellen, dass es einen rechtsextremistischen Terrorismus in Deutschland gibt. Im Bund und in den Ländern, bei Polizei und Verfassungsschutz, wurde diese Fehleinschätzung geteilt. Aufgrund dieses fatalen Fehlers passten die einzelnen Mosaiksteinchen nicht zusammen und konnten die Täter ihre Mordserie fortsetzen. Jetzt wird das Netzwerk Stück für Stück aufgedeckt und dabei stoßen die Ermittler immer wieder auf aktive oder ehemalige Funktionäre der NPD. Auch wenn gegen diese Partei nicht ermittelt wird, darauf hat Generalbundesanwalt Helmut Range hingewiesen, wird die Verflechtung zwischen Terroristen und Gewalttätern auf der einen Seite und der NPD auf der anderen deutlich. Sie eint ein grenzenloser Hass gegen Ausländer, gegen Menschen, die in ihren Augen anders sind. Ausreden gibt es nicht mehr, von heute an ist ein konsequentes Vorgehen Pflicht. Das bedeutet, die Ermittlungen müssen mit allen Mitteln vorangetrieben werden. Die Täter gehören vor Gericht. Darüber hinaus muss aber auch der Sumpf trockengelegt werden, in dem sich die Terrorzelle bilden konnte. Deshalb muss schnell ein neuer Verbotsantrag gegen die NPD gestellt werden. 2003 scheiterte ein solches Verfahren an einer Sperrminorität im Verfassungsgericht. Die Behörden hatten die Partei mit ihren Spitzeln durchsetzt, die teilweise führende Funktionen ausübten. Waren sie also nur Beobachter des Staates oder lenkten sie die Partei? Im zweiten Fall, und das war die Befürchtung des Bundesverfassungsgerichtes, stellte ihre Arbeit ein Verfahrenshindernis dar. Heute ist die Situation vollkommen anders. Die Beziehungen zwischen der NPD und den Gewalttätern werden durch die Ermittlungen bestätigt. An der Aggressivität der Partei und ihrer Anhänger besteht kein vernünftiger Zweifel mehr. Um dies festzustellen, braucht es keiner Spitzel, keiner dubiosen Quellen. Jetzt muss gehandelt werden.
Ein Kommentar von Paul Elmar Jüris. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wir haben über die Ermittlungsergebnisse zur rechten Terrorszene berichtet. Bei der Pressekonferenz in Karlsruhe hat Generalbundesanwalt Range auch mitgeteilt, dass seine Behörde Hinweise auf mögliche iranische Angriffspläne auf US-Streitkräfte in Deutschland überprüft. Es gebe zwar keine unmittelbare Gefahr, hat BKA-Chef Zierke hinzugefügt, aber vor dem Hintergrund der jüngsten Übergriffe auf die britische Botschaft in Teheran lässt das doch aufhorchen. Der Konflikt mit dem Iran nimmt weiter an Schärfe zu. In Brüssel haben heute die EU-Außenminister weitere Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Dazu Christoph Brössel.
Nach dem Beschluss der Außenminister ist die Sanktionsliste deutlich länger geworden. Weitere 180 Personen und Unternehmen stehen nun unter einem Embargo. Die EU will ihre Konten einfrieren und gestattet ihnen keine Einreise in die Europäische Union. Über weitere Maßnahmen herrscht noch keine Einigkeit unter den Ministern. Nur so viel, die Maßnahmen sollen verschärft werden, Bundesaußenminister Westerwelle.
Es geht darum, die Finanzierungsquellen für das iranische Nuklearprogramm trockenzulegen. Die Sanktionen müssen deshalb auf den Bankensektor, den Energiebereich und den Transportsektor zielen. Iran hat die Wahl zwischen ernsthafter Kooperation und internationaler Isolation.
Ein Ölembargo haben die Minister noch nicht verabschiedet. Dagegen hatten offenbar Italien und Griechenland Einwände. Sie importieren viel Öl aus dem Iran. Teheran verkauft bislang fast ein Fünftel seines Öls nach Europa. Die EU insgesamt deckt aber nur knapp 6% ihres Bedarfs aus iranischen Quellen. Westerwelle sagte, mit den Sanktionen wolle Europa den Iran in Sachen Atomstreit zum Einlenken bewegen. Der Iran müsse deutlich machen, dass er nicht an dem Bau einer Atombombe arbeite. Westerwelle betonte, die EU reagiere mit den Sanktionen nicht auf die Stürmung der britischen Botschaft in dieser Woche. Der britische Außenminister William Hague zeigte sich erfreut darüber, dass viele Länder ihre Botschafter zurückgerufen hätten. Er sprach von großer Unterstützung.
Since the attacks on our embassy compounds in Tehran, we've had really great and emphatic support.
Im Januar wollen die EU-Außenminister über weitere Sanktionen entscheiden. Bis dahin müssen die Experten nicht nur Details eines möglichen Ölembargos ausarbeiten, sondern auch Sanktionen für den Finanzsektor und im Bereich Transport. Westerwelle sagte, Deutschland werde gegenüber dem Iran dafür werben, dass der Iran kooperiere. Das Land habe sich zu Transparenz verpflichtet. Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts von geplanten Anschlägen durch iranische Kräfte in Deutschland waren kein Thema des Rates. Minister Westerwelle nach dem Treffen.
Es gibt in dieser Angelegenheit Ermittlungen des Generalbundesanwaltes. Und wenn solche schwerwiegenden Dinge im Raum stehen, dann muss man ihnen auch sehr sorgfältig und sehr genau hinterhergehen. Es ist erforderlich, dass deshalb auch die Behörden, die zuständigen Behörden, gründlich ermitteln und aufklären, und das geschieht jetzt.
Über ein militärisches Vorgehen im Iran sei in Brüssel nicht gesprochen worden, sagten Teilnehmer des Treffens.
Und wenn wir schon mal gerade in Brüssel sind, bleiben wir auch dort und nähern uns einem Phänomen, das Demokratietheoretiker beschäftigen sollte. Wie lange kann ein wohlgemerkt demokratisches Land ohne vom Volk gewählte Regierung auskommen? Belgien hat dazu eine neue rekordverdächtige Antwort geliefert. Katrin Brandt hat sie.
535 Tage, die längste Regierungsbildungsphase der Welt, ist zu Ende. Die Moderatorin der flämischen Nachrichten konnte es kaum glauben, die Verhandlungen sind wirklich vorbei.
Die Unterhandlungen über das Regierakkord sind echt vorbei.
Und die scheidende belgische Arbeitsministerin Laurette Onkelinx seufzte: Kinder, wie die Zeit vergeht. Als ich mit diesen Verhandlungen begonnen habe, war meine jüngste Tochter 7. Jetzt ist sie 9. Und bald wird sie von einem Parteifreund und Landsmann ihrer Mutter regiert, von Elio Di Rupo, einem französischsprachigen Sozialisten. Das hat es lange nicht mehr gegeben. Seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts waren es stets flämische Politiker, zumeist von der christdemokratischen Seite, die die Regierung anführten. Doch ein geeigneter Flame stand diesmal nicht zur Verfügung. Wahlsieger im Norden war vor anderthalb Jahren Bart De Wever. Der Chef der Neuflämischen Allianz, NVA, ist ein strammer Rechter und Separatist, der Belgien für überflüssig hält und kein Interesse an einem Regierungsamt hatte. Die anderen flämischen Parteien versuchten lange, ihn ins Boot zu holen. Doch erst als sie De Wever fallen ließen, wurde der Weg frei für eine Regierung Di Rupo. Als die Einigung sichtbar wurde, dankte der Mann mit dem Markenzeichen Rote Fliege zuerst den Bürgern. Demütig wollen wir ihnen Danke sagen, danke für ihre Geduld. Wenig Geduld hatten am Ende die Finanzmärkte, die immer höhere Zinsen von Belgien verlangten, zuletzt um die 6%. Ungeduldig wurde auch die EU, die Belgien drängte, endlich mit der Sanierung seiner Finanzen zu beginnen. Di Rupo meldete nun Vollzug.
Nous répondons point par point.
Wir antworten nun Punkt für Punkt auf die Empfehlungen der EU mit konkreten Maßnahmen, ernsthaft und in Zahlen, mit detaillierten und motivierten Beweisgründen. Über 11 Milliarden Euro muss Belgien allein im nächsten Jahr einsparen, um bald wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen. Doch das mutet einfach an gegen das, was die Rupo zuvor bewältigen musste. Den langen Kampf zwischen Flandern, der Wallonie und der Hauptstadt Brüssel, um Geld und politische Entscheidungsmacht zu beenden. Nun will der 60-Jährige mit 6 Parteien schon nächste Woche eine Regierung bilden. Mit den Sozialisten, Christdemokraten und Liberalen, die in den beiden Sprachenfamilien getrennt antreten. Hat er das geschafft, muss die Rupo dringend weiter an seinem Niederländisch arbeiten. Nur so kann er die Vlamen davon überzeugen, dass er auch ihr Ministerpräsident ist.
Es ist kein Wunder, wenn der birmanische Staatschef Thein Sein das Wort historisch in den Mund nimmt beim Besuch von US-Außenministerin Clinton in seinem Land. Denn zuletzt war mit John Foster Dulles 1955 ein US-Außenminister in Birma. Doch nach der Auflösung der Militärherrschaft und der Machtübergabe an eine, zumindest auf dem Papier, zivile Regierung und nachdem 200 politische Gefangene freikamen, hat das Land nun die Chance, im Westen neue Kontakte zu schließen. Und natürlich stehen da die USA ganz oben. Udo Schmidt berichtet.
Von einem neuen Kapitel der Beziehung zwischen den USA und seinem Land spricht Birmas Präsident Thein Sein. US-Außenministerin Hillary Clinton sieht sich durch die bisherigen Reformen in Birma ermutigt. Freundliche Worte zum Beginn des historisch zu nennenden Besuchs der ersten US-Außenministerin in Birma seit über 50 Jahren. Hinter verschlossenen Türen dann ein handfesterer Meinungsaustausch über den weiteren demokratischen Wandel und die Absichten, die hinter der überraschenden Wende der Politik Birmas stecken. Aber hinter verschlossenen Türen eben. Hillary Clinton wird die schnelle Freilassung aller politischen Gefangenen verlangt haben, sowie ernsthafte Bemühungen zur friedlichen Integration der ethnischen Minderheiten. Es müsse weitergehen in Birma, hatte die Außenministerin vor dem Treffen gesagt, mit Bezug auf Barack Obamas Äußerungen während des ASEAN-Gipfels auf Bali. Wir und viele andere Menschen hoffen, dass das Aufflackern des Fortschritts in Birma, wie von Barack Obama auf Bali genannt, in dauerhafte Veränderungen übergeht, die den Menschen im Lande wirklich helfen. Thein Sein wird den Wunsch nach Aufhebung der Sanktionen geäußert haben. So schnell aber, das hatte Hillary Clinton vorab betont, wird es nicht gehen. Trotz der Reformen, trotz Streik- und Demonstrationsrecht und immerhin 200 politischen Gefangenen, die seit einigen Wochen auf freiem Fuß sind. Noch immer sitzen zwischen 500 und 1700 politische Häftlinge hinter Gittern. Die Schätzungen gehen da weit auseinander. Noch immer werden die ethnischen Minderheiten im Land, die Karen und Kachin, unterdrückt. Saganah, Birmas berühmtester Comedian, vor einigen Wochen in den Genuss der Amnestie für politische Gefangene gekommen, bleibt kritisch.
There are some changes in the ministry, but
einige Personen haben gewechselt, aber welche Verbesserung gibt es denn sonst? Etwa bei der Bildung, in der Wirtschaft allgemein, da hat sich bisher nichts verbessert.
In health, no improvement. In art, no improvement.
Meint Saganah, ursprünglich von den Militärs zu 35 Jahren Haft verurteilt, im Gespräch mit der BBC. Aung San Suu Kyi, Oppositionsikone, 15 Jahre lang unter Hausarrest und nun wieder auf der politischen Bühne, ist da etwas optimistischer. Zu Nachwahlen Anfang kommenden Jahres will sie antreten. Heute Abend trifft sie sich privat zum Essen mit Hillary Clinton. Man wolle die diplomatischen Beziehungen verstärken, sagt Hillary Clinton nach dem Gespräch im Präsidentenpalast. Die USA werden Birma Hilfslieferungen zur Verfügung stellen. Man wolle gemeinsam nach verschollenen US-Soldaten auf dem Gebiet Birmas suchen. Kleine Schritte auf einem großen Weg.
Es ist ein bekanntes Problem. Viele Mediziner sehen in dem beruflichen Dasein auf dem Land nicht die Erfüllung ihrer Träume und lassen sich lieber in den Städten nieder. Es lohnt auch mehr. Das Dilemma dabei, wer krank wird abseits der Zentren, muss oft lang warten, bis er einen Arzt zu Gesicht bekommt und obendrein auch noch weite Wege in Kauf nehmen. Das soll sich nun ändern. Der Bundestag hat heute das sogenannte Landarztgesetz verabschiedet. Aber ob es wirklich hilft und welche Nebenwirkungen es hat, darüber gehen die Meinungen weiter auseinander. Aus Berlin berichtet Volker Schaffranke über die Bundestagsdebatte.
Den guten alten Landarzt, immer freundlich, immer lächelnd, nie im Stress und dazu immer den richtigen Rat, den kann man mittlerweile wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Das soll sich ändern mit dem neuen Versorgungsstrukturgesetz von Gesundheitsminister Daniel Bahr.
Wir sorgen dafür, dass die Menschen den Landarzt nicht nur aus einer idyllischen Vorabendserie kennen, sondern dass es gelebte Realität ist, dass sie sich auf das bestmögliche Gesundheitswesen in Deutschland weiter verlassen können.
Wer sich ab Januar 2013 als Arzt auf dem Land oder in Problembezirken der Städte niederlässt, bekommt mehr Geld. Denn behandelte ein Mediziner bisher mehr Patienten, als ihm zustanden, musste er mit Einbußen beim Honorar rechnen. Betroffen war davon der Landarzt, der das Wartezimmer immer voll hat. Unattraktiv für junge Mediziner. Das Ganze kostet 320 Millionen Euro pro Jahr. Die SPD wittert Klientelpolitik und sieht das Geld völlig falsch verteilt. Der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.
Das Gesetz müsste korrekterweise das Ärzteversorgungsgesetz heißen oder noch präziser das Stärkungsgesetz der Kassenärztlichen Vereinigungen. Denn das ist doch, was beschlossen wurde.
Das Geld komme eben nicht dem Patienten zugute, sondern ausschließlich den Medizinern, so Lauterbach. Auch gäbe es keine Veränderungen bei der Honorierung zwischen Kassen und Privatpatient. Die Praxis im Ballungsraum bleibe für den jungen Mediziner einfach lukrativer, weil er von den zahlreichen Privatpatienten in der Großstadt profitiere, so die Kritik.
Wer wird demnächst die präzise Honorarverteilung vornehmen? Nicht die Patientenvertreter? Nicht der Wettbewerb der Krankenkassen, sondern es wird vorgenommen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen. Also genau durch die Einrichtung, die jetzt die Fehlverteilung, die der Minister beklagt, verursacht hat. Es ändert sich nichts.
Gesundheitsminister Daniel Bahr widerspricht.
Hören Sie endlich damit auf zu glauben, dass der Patient besonders gut bedient ist, wenn der Arzt demotiviert ist. Nein, wir brauchen Anreize, damit der Leistungserbringer motiviert ist.
Einen weiteren Anreiz, als Arzt aufs Land zu gehen, ist der Wegfall der sogenannten Residenzpflicht. Ab 2013 müssen Mediziner nicht mehr dort wohnen, wo sie praktizieren. Wie immer geht es in der Gesundheitspolitik um viel Geld. Davon wollen viele profitieren. Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Wolfgang Zöller, verspricht:
Bei der Umsetzung dieses Gesetzes werden wir sehr genau hinschauen, damit bei demjenigen, für den all diese Regelungen geschaffen wurden, die Verbesserungen auch ankommen, dem Patienten.
Die Länder im Bundesrat müssen dem Landarztgesetz noch zustimmen.
Die politischen Debatten dieser Tage und Wochen in Deutschland drehen sich nicht gerade um Peanuts. Es geht um Milliardensummen bei der Bewältigung der Euro-Schuldenkrise und es geht um rassistisch motivierte Morde aus der rechtsextremen Szene, um ein Verbot der NPD. Wie bewerten dabei die Wahlberechtigten in Deutschland das Handeln der Politiker? Wir fragen in regelmäßigen Abständen. Zusammengefasst werden die Ergebnisse im ARD-Deutschland-Trend. Jörg Schönenborn.
Im Kampf gegen den Rechtsterrorismus bekommen die Behörden ziemlich schlechte Noten. 81% der Befragten kritisieren, der Staat lasse Neonazis zu oft freie Bahn. Und nach den Meldungen der letzten Tage sprechen sich jetzt 74%, also 3/4 der Deutschen, für ein NPD-Verbot aus. Derweil hat die Krisenangst einen neuen Höhepunkt erreicht. 84%, so viele Menschen wie noch nie, glauben, dass der schlimmste Teil der Euro-Krise noch bevorsteht. Und das größte Vertrauen, diese Probleme zu lösen, setzen die Deutschen in die Union. Das führt dazu, dass in der Sonntagsfrage CDU und CSU auf 35% klettern, während der Koalitionspartner FDP auf 3% zurückfällt. Die SPD verliert gegenüber dem Vormonat einen Punkt und rutscht auf 30. Die Grünen gewinnen einen Punkt und stehen nun wieder bei 16%. Die Linke hat 7, die Piraten verlieren langsam, aber kontinuierlich und kommen nur noch auf 6%.
Mit Bild zum Ton gibt es den ARD-Deutschland-Trend heute Abend in aller Ausführlichkeit in den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Korruption, das ist hierzulande natürlich nicht ein so großes Thema wie andernorts. Das hat die Organisation Transparency International, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt, auch in ihrem jüngsten Bericht wieder klargemacht. Und wenn ein Satz so beginnt, dann folgt regelmäßig das Aber auf dem Fuße. Also Carsten Schabowski aus Berlin über den neuen Korruptionsbericht.
Obwohl Deutschland relativ gut abgeschnitten hat, die Nichtregierungsorganisation fordert die Bundesregierung auf, weiter gegen Korruption zu kämpfen. Denn Probleme gibt's auch bei uns.
Dass hier insbesondere der Bausektor problematisch ist, dass hier auch die kommunale Vergabepraxis problematisch ist. Und wir wissen aus den anderen Dingen, Nebentätigkeit und Ähnliches, wo man sagt, hier werden Beraterverträge abgeschlossen, offensichtlich ohne eine adäquate Gegenleistung. All dieses geht ein in die Wahrnehmung.
Wahrgenommen hat Transparency International auch, dass alle Parteien viel zu wenig gegen Parteisponsoring tun, das gerade bei Finanzierung von Parteitagen eine große Rolle spielt und natürlich auch eine Art von Einflussnahme ist. Während in puncto Parteispenden alles glasklar geregelt ist, gibt's bei Parteisponsoring große Lücken, sagt Edda Müller.
Wir fordern deshalb Folgendes: eine Veröffentlichung aller Sponsoreneinnahmen, zweitens das Verbot der Absetzbarkeit der Ausgaben und drittens das Verbot von Parteisponsoring für Unternehmen, die mit mehr als 25% im Eigentum der öffentlichen Hand sind.
Problem Parteisponsoring. Im vergangenen Jahr war zum Beispiel der damalige NRW-Ministerpräsident Rüttgers in eine entsprechende Affäre verwickelt. Der Vorwurf damals, Rüttgers habe sich für Fototermine und Auftritte bei Firmen bezahlen lassen. Einzige Folge, ein verhagelter Wahlkampf. Transparency International will, dass nun das Staatsoberhaupt eingreift.
Wir fordern deshalb den Bundespräsidenten auf, eine Kommission einzusetzen, die sich um diese Fragen kümmert und diesen Missstand dann endlich beseitigt. Und wir hoffen sehr, dass er diese Aufgabe, die zu seinen parteienübergreifenden neutralen Aufgaben gehört, dass er dieser nachkommt und dieses wahrnimmt.
Und noch ein Wunsch. Die Bundesregierung solle auch bei Geschäften im Ausland darauf drängen, dass Anti-Schmier-Standards eingehalten werden. Besonders viel geschmiert in Europa wird übrigens unter anderem in Griechenland, Italien und Ungarn.
Eine richtig dolle Doktorarbeit war es offenbar nicht, die der niedersächsische Kultusminister Bernd Althusmann da 2007 an der Universität Potsdam abgeliefert hat. Sie erhielt nur die Note genügend. Die entscheidende Frage aber lautete zuletzt, hat er abgeschrieben? Das wäre für den Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz wohl das politische Aus gewesen. Heute gab die Uni bekannt, vorsätzlich abgekupfert hat er nicht, aber...
Es ist ein Freispruch, der mit einer Ohrfeige verbunden ist. Die 8 Wissenschaftler, die Althusmanns Dissertation ausgiebig untersucht haben, kommen zu dem Ergebnis, dass es sich eindeutig um eine schlechte Arbeit handelt. Es gäbe eine Vielzahl von Verstößen gegen die gute wissenschaftliche Praxis, Mängel von erheblichem Gewicht. Althusmann habe zum Beispiel übernommene Passagen aus fremden Texten nicht so gekennzeichnet, wie es üblich sei. Aber, und das ist dann das Entscheidende, Althusmann habe in seiner Doktorarbeit nicht vorsätzlich getäuscht, keine falschen Angaben gemacht. Es handelte sich daher nicht um wissenschaftliches Fehlverhalten und deshalb werde das Prüfverfahren eingestellt. Die Kommission sei einstimmig zu diesem Ergebnis gekommen, sagte der Vorsitzende Tobias Lettl. Die Wissenschaftler machten deutlich, dass die Professoren, die Althusmanns Dissertation bewertet haben, eine Mitschuld trifft. Die Mängel seien teilweise ohne weiteres zu erkennen gewesen. Die Uni Potsdam will deshalb jetzt die Qualitätsstandards für Doktorarbeiten verbessern.
Althusmann reagierte am Nachmittag in Hannover trotz alledem erleichtert. Ein Beitrag war das aus Potsdam von Alex Krämer. Im Alter von 82 Jahren ist heute in Berlin die Schriftstellerin Christa Wolf gestorben. Sie hat lange Zeit im und über den Osten und die DDR geschrieben, aber sie war in ganz Deutschland eine anerkannte und respektierte Größe. Sie galt als eine der bedeutendsten gesamtdeutschen Autorinnen der Gegenwart. Sally Salman erinnert an Christa Wolf.
Für die einen war sie die bekannteste Schriftstellerin Ostdeutschlands. Andere sahen in ihr die gesamtdeutsche Großautorin, die weibliche Entsprechung zu ihren männlichen deutschen Schriftstellerkollegen wie Günter Grass oder Martin Walser. In Christa Wolfs Leben und Schreiben kamen die ästhetische wie politische Identifizierung mit dem sozialistischen deutschen Staat, der DDR, zusammen mit dem folgenden Aufbruch in etwas Neues. Je mehr die sozialistische Idee und Wirklichkeit verschliss, desto mehr entfremdete sich auch das Werk der Christa Wolf von dem, was offizielle Kulturpolitik verlangte. Ihre Romane haben das Denken und die Sprache vieler in den 60ern und 70er Jahren verändert. Sie drückte aus, was vor allem Frauen fühlten. Sehnsucht nach Selbstentfaltung, Erinnerung an die Schrecken des Krieges, Erfahrungen bezüglich des Verhältnisses der Geschlechter, aber auch Hinterfragen des Begriffs Sozialismus für den Einzelnen. Nachdem sie mit dem Roman Der geteilte Himmel in Ost und West bekannt geworden war, stieg ihr Ruf mit dem teilautobiografischen Roman Kindheitsmuster im Ansehen der deutschen und internationalen Kritik weiter. Der Roman behandelt das Erinnern an die kindheitlichen Prägungen durch den Faschismus. Nach 3 Jahren Schreiben blieben Christa Wolf Zweifel an einer gelungenen Annäherung an das eigene Ich.
Für mich ist ja etwas nicht gescheitert, was vielleicht nicht vollkommen gelungen ist oder was vielleicht Fragment bleibt, die Anstrengung als solche, es zu erforschen, ist für mich das Gelingen.
Zweifel, auch Selbstzweifel, waren für Christa Wolf stets Bestandteile des schöpferischen Prozesses. Sie habe die Bücher aus Konflikten herausgeschrieben, hat Christa Wolf einmal bekannt. Ihr Lebenswerk wird nun deutsche Geschichte und Literaturgeschichte.
Das war's vom Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.